Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kinder- und Familienbildung, Kinderschutzfachkraft, Life-Coach und selbst alleinerziehende Mutter von einem jetzt bald 5-jährigen Jungen. Und in dieser Podcast-Folge habe ich wieder einen besonderen Gast für dich. Ich habe Nina Grimm zu Gast. Nina ist Familienpsychologin, Verhaltenstherapeutin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Zweifach-Mama. Nina unterstützt Eltern und Familien dabei, Stressmomente im Familienalltag leichter zu leben, mit Herausforderungen nachhaltig besser umgehen zu können. Heute in der Folge sprechen wir insbesondere über auch die Herausforderungen, die man gerade als alleinerziehendes Elternteil hat. Denn auch hat Nina hierzu ihre eigenen Erfahrungen und diese Geschichte teilt sie auch mit uns. Und wir sprechen auch darüber, wie du nicht nur dein Kind emotional stärken und bedürfnisorientiert begleiten kannst, sondern auch vor allem dich selbst. Ich finde, es ist ein sehr schönes und wirklich auch authentisches Gespräch geworden mit Nina. Und ich denke, das zeichnet ihre Art auch aus, dass sie sich sehr ehrlich zeigt und auch offen über eigene Herausforderungen spricht. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Nina, ich freue mich, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist Familienpsychologin, Verhaltenstherapeutin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Zweifach-Mama. Dein Buch handelt um Bedürfnisorientierung im Familienalltag. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute mal auf den Familienalltag von alleinerziehenden Mamas etwas mehr schauen können. Denn auch hier ist natürlich total viel Anspruch, wie oft es bei so vielen Müttern ist. Nur dass hier oft noch so enorme Mehrfachbelastungen, die dazukommen aufgrund eben der familiären Situation. Und deshalb freue ich mich einmal mit dir hier heute ein bisschen tiefer einzutauchen. Doch bevor wir starten, nimm uns doch einmal kurz mit rein, erzähl uns nochmal gern, wer du bist und wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
Voll gerne, voll schön hier sein zu dürfen, Yvonne, und happy, happy welcome an alle, die zuhören an der Stelle. Ja, ich glaube, das Wichtigste hast du schon gesagt. Ich war einer der Mamas, die mit ziemlich viel Wissen in die Elternschaftsreise reingestartet sind, allein aufgrund von meinem Psychologiestudium und der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, und habe darüber hinaus dann aber einfach auch unfassbar viel gelesen. Also ich war so diejenige, die gefühlt die gesamte Ratgeberlandschaft der bedürfnisorientierten Bubble, die es 2015 so gab, im Regal stehen hatte, auf jeden Fall. Und musste dann aber ziemlich schnell feststellen, dass mir mein ganzes tolles Wissen, was ich hatte im Chaos vom Familienalltag, halt herzlich wenig gebracht hat, tatsächlich. Bin voll auf die Schnauze gefallen, bin immer wieder die Mutter geworden, die ich niemals sein wollte. Und habe witzigerweise heute gerade in meinem Podcast, Yvonne, genau diese Geschichte angesprochen auch. Als der Konrad und ich, mein Mann und ich, wir waren zwischenzeitlich ein Jahr getrennt. Das wissen viele gar nicht. Und genau dieses Jahr war auch, da hatte ich so viele akute Stresssituationen, wo einfach so klar war, das ist gerade nicht lösbar. Ich kann gerade niemandem wirklich gerecht werden. Es funzt nicht. Und das waren die Momente, wo ich immer wieder gekippt bin in der Version von mir selbst, wo, oh Gott, wofür ich mich am liebsten... Also hättest du mir das vor meiner Mutterschaft gesagt, dass ich jemals so werde, ich hätte dich wahrscheinlich gekreuzigt und auf jeden Fall hätte ich es dir nicht geglaubt. Und aus dieser Not heraus tatsächlich ist aus ganz persönlichen Beweggründen in allererster Instanz eine Suche entstanden. Ich habe das gar nicht geplant, mich im familiären Kontext selbstständig zu machen. Und aus dieser Suche ist der erste Bestseller geworden, hätte, müsste, sollte. Und mittlerweile gibt es einen zweiten und ein Unternehmen und eine ganz tolle Community und ganz, ganz viele tolle Eltern, die wir schon begleiten durften.
Ja, eine Riesenreise, die du auch dahin gelegt hast bis hierher. Wenn du magst, nimm uns doch gerne mal damit rein. Du hast gesagt, du bist Mutter geworden und hattest diesen Anspruch, okay, ich mache das jetzt hier natürlich perfekt, weil ich kenne mich aus und ich weiß, wie es funktioniert. Und jetzt bist du Mutter geworden und was war dann? Was hat plötzlich nicht funktioniert?
Also ich möchte jetzt nicht so schwarz malen. Ich hatte schon auch wirklich sehr, sehr schöne Momente mit meiner Tochter. Unsere Beziehung ist halt komplett geclasht. Unsere Beziehung hat es komplett zerfetzt gehabt. Das erste Babyjahr hat uns einfach immens gerädert. Und ich hatte eigentlich ein total entspanntes Baby und das erste Jahr war eigentlich wirklich bilderbuchmäßig für mich persönlich. Ich war total gern Mama, ich hatte ein total entspanntes Baby. Beim zweiten war es anders, aber also das war irgendwie noch entspannt. Krass wurde es dann tatsächlich wirklich, als der Konrad und ich uns getrennt haben und ich beruflich wieder einsteigen musste, dachte ich zumindestens. Und dann ja auch nicht nur irgendeinen Job hatte, sondern einfach in die praktische Tätigkeit der Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin gestartet bin. Das heißt, ich war einfach in der Akutpsychiatrie stationär, wo du dann halt einfach auch gleich mal so mit den richtigen harten Tobakfällen konfrontiert bist, was natürlich auch was mit mir gemacht hat, was anstrengend war. Und ich glaube, also diese zwei äußeren Stressoren haben viel dazu beigetragen tatsächlich, dass eben das beruflich so anstrengend war bei mir, dass das beziehungstechnisch so herausfordernd war. Und dann, klar, stand ich ganz viel vor intrapsychischen Hürden. Ja, also, dass ich super hohe Ansprüche an mich selbst gestellt habe, dass ich super hart zu mir selbst war, dass ich mich selbst verurteilt habe, wenn ich kleine Fehler gemacht habe. Allein die Tatsache, dass die Geburt nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Was habe ich mir Schuldgefühle gemacht? Was habe ich, wie hart bin ich mit mir selbst ins Gericht gegangen? Und dann, wenn halt so kleine Fehler waren, mir stundenlang den Kopf zermartert, was macht das jetzt mit der Bindung mit meiner Tochter und so weiter. Ich war einfach extrem unsicher, zeitgleich maximal motiviert und ambitioniert und extrem streng zu mir selbst. Und das ist ein ganz, ganz altes Muster gewesen. Also so dieses Gefühl von, ich muss besondere Leistung erbringen, ich muss die Beste sein, ich muss performen, ich muss leisten. Das ist so eine Strukturierung, die ist auf jeden Fall älter als meine Tochter. So. Und die hat sich da halt volle Lotte gezeigt. Und ich bin vor allem auch mit dieser Struktur volle Lotte aufgelaufen, weil ich konnte mit dieser Struktur in diesen Kontexten nicht mehr bestehen. Es war unmöglich, die Beste zu sein. Es war unmöglich, alles perfekt zu machen. Es war unmöglich, alles zu schaffen. Und damit hatte ich ein waschechtes intrapsychisches Problem. Und das waren dann auch die Momente, in denen ich halt einfach so oft ausgetickt bin, laut geworden bin, rumgeheult habe. War alles mit dabei gewesen.
Glaubst du, dieses Perfektionsstreben, was du da so hattest, dass das auch Grund war, warum es in der Partnerschaft dann schwierig geworden ist? Also rückblickend für dich? Oder was war, also wenn ich das fragen darf, musst du nicht antworten. Was war der Grund, warum eure Beziehung so auseinandergegangen ist? Also wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja relativ früh, also relativ am Anfang der Elternschaft.
Ja, also der Perfektionismus war es nicht, der uns da auseinandergetrieben hat. Ich glaube, das war tatsächlich eher so eine Verlagerung meines Fokus. Ich glaube, ich habe versucht, zumindest noch einen meiner Lebensbereiche gut hinzubekommen mit dieser alten Struktur. Und deswegen hat sich einfach viel meiner Aufmerksamkeit gebündelt auf die Mutterschaft. Und weil die Beziehung eher problematisch war, das einfach wie so ein stinkender Müllsack, ja, den du irgendwie nicht mehr wirklich anfassen möchtest, und du weißt eigentlich ganz genau, je länger du ihn stehen lässt, desto ekelhafter wird es, aber irgendwann ist der so suppig, dass du ihn eigentlich nicht mehr wirklich anfassen möchtest. So ungefähr war das mit unserer Beziehung. Wir sind halt extrem jung Eltern geworden und wir sind vor allem auch ungeplant Eltern geworden. Also ich meine, don't get me wrong, wir wussten schon, wie das funktioniert mit den Bienchen und Blümchen und so weiter, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass wir dieses Ding hatten von, okay, lass uns eine Familie gründen, sondern wir waren reisend in Indien und da bin ich ungeplant schwanger geworden mit 26, direkt nach dem Studium. Und wir waren damals eigentlich schon an einem Punkt, wo wir viele Themen hatten, sage ich es mal so. Und dann haben wir die Zeit nicht wirklich genutzt, der Schwangerschaft, um das Ding aufzuarbeiten, um uns gut aufzustellen, um uns gut vorzubereiten auf diese Reise. Einfach, weil wir ja auch wirklich nicht wussten, was kommt da auf uns zu. Und das sagt ja auch niemand. Das ist mir immer noch ein großes Rätsel, warum man da Eltern in Geburtsvorbereitungskursen nicht besser darauf vorbereitet und vor allem auch partnerschaftlich besser darauf vorbereitet. Und sind dann eher halt so ein bisschen in, ja, okay, so ein bisschen Hollywood-mäßig verschallert halt da reingestartet in dieses Ding, wir schaffen das schon irgendwie. Und dann, klar, kam halt der ganze Shit im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie noch obendrauf mit dazu. Und ich habe jetzt sowohl privat als auch beruflich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Kinder bzw. Babys und damit äußere Stressoren, lass uns so ehrlich miteinander sein, halt einfach nur Katalysatoren für die destruktiven Beziehungsdynamiken sind, die eh schon vorhanden sind. Und so war es bei uns auch. Also das, was davor schon im Argen lag, hat sich einfach nochmal zusätzlich verschärft durch diesen extremen Stress, durch den Schlafmangel. Ja, das setzt einfach auch nochmal ganz andere Aspekte unserer Persönlichkeit frei, wenn wir unter so chronischem Stress stehen. Das vergisst man auch ganz oft.
Ja, Kinder sind gratis Therapie, ne? Also kann man auch so sagen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, je mehr du dich dagegen wehrst, desto schwieriger kann es werden. Und je mehr du dich dem annimmst und dahinter blickst, welche Themen werden mir jetzt gezeigt und ich gehe die an, desto ein größeres Geschenk kann da auch hinterliegen. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg und Prozess und ich glaube, ich habe noch nie eine Mama gehört, die gesagt hat, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Alles so gelaufen, wie ich dachte. schwierig.
Voll. Ich finde ja, das, was du gerade gesagt hast, Kinder sind therapiefrei Haus. Also da ist es ja schon herausfordernd genug. Ne? Wir werden ja durch Mutterschaft, wie du schon gesagt hast, mit unseren tiefsten Themen konfrontiert. Und ich meine, das in dieser Beziehung anzugucken, ist schon eine Herausforderung. Ja, und jetzt nicht irgendwie einen Spaziergang und Ponyhof oder so, wie wir uns das dann halt irgendwann mal, als wir Mädchen waren, vorgestellt haben, wie toll das ist, Mutter zu sein. Aber das Ding ist ja, dass das nicht nur für Beziehung zu Kindern gilt, sondern eben halt auch und vor allem zu Beziehung zu PartnerInnen. Und dass ja auch hier im Grunde genommen immer wieder unsere alten Muster und Strukturen getriggert und freigesetzt werden. Nur, ich sag immer zu meinen KlientInnen, latent spaßeshalber, aber schon auch halb ernst, dass das so ein Stück weit, also das im Kontakt mit Kindern zu lernen, alter Muster zu erkennen und zu durchbrechen, das ist schon, also this is a piece of work, aber es ist die fucking Grundschule. So. Und wenn du das jetzt verlagern möchtest auf deine Partnerschaftsdynamik, ist definitiv Sekundarstufe, also fortgeschrittenes Niveau. Königsdisziplin ist das Ganze dann auf die Beziehung der eigenen Eltern zu verlagern. Wenn du das drauf hast, dann bist du erleuchtet. So, dann bist du free as a bird sozusagen.
Ja, das ist, ich weiß auch noch, dass es Momente im ersten Babyjahr von meinem Sohn gab, wo ich dachte, Gottes Willen, zum Glück bin ich jetzt alleine. Hätte ich jetzt einen Partner, würde ich spätestens mich jetzt trennen oder er sich von mir, weil ich so... Ich dachte, weil ich so getriggert war in allem. Und mir sind meine Themen auch so krass um die Ohren geflogen. Gut, ich hatte jetzt auch eher so ein High-Need-Baby, wie man sagt, und nicht so ein ich schlafe mal schön und liege nett im Kinderwagenkind. Aber ja, ich habe mir auch manchmal gedacht, also so hart ist es auch, ist alleinerziehend zu sein. Ich dachte, jetzt gerade in diesem Moment eine Partnerschaft zu führen, muss auch wäre auch eine harte Challenge gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
ja, und trotzdem finde ich, ist es wirklich nichts, was wir schön reden brauchen. Ne? Also natürlich birgt Partnerschaft viele Konflikte, aber gerade weil ich es ja ein Jahr lang selbst hatte, also ich ziehe einfach wirklich meinen Hut vor jeder Frau und auch vor jedem Mann. Es gibt ja auch genug alleinerziehende Väter, die das einfach komplett selbstständig und also komplett allein auf ihren Schultern tragen. Das ist einfach...
Wie alt war deine Tochter, als du das Jahr alleine warst mit ihr?
Anderthalb. Also sie war so ein klein. Gutes Jahr und dann waren wir etwa ein Jahr getrennt und dann haben wir uns wieder zusammengerasselt.
Ja. Das wusste ich nämlich gar nicht über dich tatsächlich, dass du das auch mal ja hattest. Und eine Frage, die ich oft stelle, wenn ich eine alleinerziehende Podcast habe oder jemand, der mal alleinerziehend war, was ist da für dich passiert in diesem Moment, als du so dachtest, okay, ich bin jetzt alleinerziehend?
Also tatsächlich, auch wenn es jetzt vielleicht schwarzhumormäßig klingt oder paradox, war es erstmal eine Erleichterung und ein Befreiungsschlag. Und das ist eigentlich schon Armutszeugnis für unsere Sozialpolitik, hauptsächlich auch deswegen, weil es Phasen gab, in denen ich ohne Kind war. Und ich so dieses Gefühl hatte von, okay, ich kann endlich wieder Nina sein. Es hatte so ein Gefühl von, ich kann aufatmen, ich kann ich kann wieder ich sein. Ich kann, meine Wohnung ist wieder so, wie ich mir das vorstelle und ich muss niemanden anderen Sachen irgendwie hinterherräumen oder mich darüber aufregen, das, sondern ich habe mein Space, es ist meine Unordnung beziehungsweise meine Ordnung und das, ich hatte wieder das Gefühl, ein Stück weit die Kontrolle über mein Leben zurückzubekommen und zeitgleich aber auch wieder die Gelegenheit, mehr zu mir zu finden, vor allem eben wegen dieser kinderfreien Zeit, die mir dadurch ermöglicht wurde. Und dann, klar, war das aber natürlich ein Gefühl des maximalen Scheiterns. Ja, also das stand parallel dazu, dass ich dieses Gefühl hatte von so, okay, ich habe es nicht gepackt, ich habe es nicht, dieses Idealbild Familie, das meiner Tochter auch bieten zu können, das war ein großer Schmerz, dass ich das nicht, ja, es war dieses Gefühl von Versagen, Schuld, es nicht geschafft zu haben, es nicht hinbekommen zu haben. Vor allem meiner Tochter gegenüber, dachte ich, aber ich glaube in allererster Instanz mir selbst gegenüber, weil es halt so, auch hier ich wieder mit meiner Leistungsstrukturierung die Dinge toll hinkriegen zu müssen, um was wert zu sein, halt komplett aufgelaufen bin. Und das war, denke ich, der größte Stich ins Herz.
Ja, glaube ich dir. Und parallel, wie du dann gesagt hast, dann auch dann in die therapeutische Weiterbildung gegangen bist und da ja auch dann nochmal, dann wirst du ja auch mit vielen Themen konfrontiert, kann ich mir vorstellen, die dann ja auch nochmal tief gehen. Also hattest du ja in diesem Jahr sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, könnte man jetzt positiv formulieren.
Definitiv, ja, es war auf jeden Fall entwicklungsreiche Jahre, sagen wir mal so.
Okay, steigen wir hier mal auch ein. Herausforderungen, Umgang mit den eigenen Gefühlen. Ich glaube, so ein wichtiges und großes Thema, was du wahrscheinlich auch oft in Kontakt mit Klienten hast. Ich finde, das ist gerade noch mal in dieser Trennungssituation so ein großes Thema, weil ja viele von uns eh durch, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind oder wie es in unserem Familiensystem war, aber auch durch gesellschaftliche Strukturen, keinen wirklich guten Kontakt mehr zu uns und zu unseren Gefühlen haben. Jetzt werden wir Eltern von einem kleinen Gefühlswunder, kann man sagen, weil dieses Menschlein, was auf die Welt kommt, das ist Gefühl pur und das lebt nur nach Emotion, Gefühl und Instinkt. Und jetzt ist da auch noch eine Trennung und ich hätte jetzt gerade so viel, was ich hier, wo ich erstmal meine eigenen Gefühle sortieren muss und zeitgleich habe ich jetzt vielleicht ein Baby oder auch ein Kleinkind, was ja auch total viel Gefühlsleben in sich hat und vielleicht auch je nach Alter des Kindes, ist es vielleicht nicht unbedingt bei einem Baby so, aber bei einem Kleinkind, was dann ja auch in dem Fall eine Trennung verarbeiten muss, möchte. Wie würdest du da mit einer Mutter ins Gespräch gehen, die vor dieser Herausforderung steht? Also erstmal wieder dieses Gefühl, weil sich, okay, ich weiß gerade gar nicht, wo ich bleibe, weil ich müsste mich gerade um mich kümmern, ich habe aber gerade gar keine Zeit und gleichzeitig weiß ich gar nicht, wie ich mein Kind jetzt begleiten soll.
Große, sehr globale Frage. Ich würde jetzt natürlich noch mal genauer reingehen wollen. Was sind das für Gefühle, die dich umtreiben? Weil es macht ja einen riesen Unterschied, ob du traurig bist und Herzschmerz hast oder ob du wütend bist, as fuck, und frustriert bist. Je nachdem ergeben sich natürlich komplett andere Interventionen und dann natürlich auch, wie alt ist das Kind, wie verarbeitet ist das Kind, wie ist die Beziehung zum Vater, wie gut kann man da nach wie vor noch in Kontakt gehen und so weiter und auch durch den Vater nach wie vor Entlastung erhalten. Also das sind jetzt mal so die ersten Randfaktoren, die mir als allererstes einfallen, die es zu berücksichtigen gilt, um da jetzt auch eine passgenaue Antworten zu finden. Ich denke aber, um vielleicht ein bisschen allgemeiner zu bleiben, geht es in so einer Situation in allererster Instanz darum, dass wir uns Netze anfangen zu spinnen und zu schaffen. Weil als alleinige Person, let's face it, das ist eine nicht bewältigbare Aufgabe. So, wir sind nicht dafür gemacht, so eine Mammutaufgabe und dann noch berufstätig zu sein und Haushalt etc. komplett alleine zu schultern. Und deswegen wäre mein allererster Rat, vernetz dich mit Nachbarn, mit anderen Alleinerziehenden, hol dir eine Leihoma, sprech deine Nachbarn an und so weiter. Also zeig dich jetzt vor allem auch mit deiner Bedürftigkeit. Und das ist ja für ganz, ganz viele schon eine intrapsychische Blockade. Nach Hilfe fragen und Hilfe annehmen fällt ganz, ganz vielen sehr, sehr schwer. Und das würde ich als allererstes tun, ja, zu gucken, was trennt dich da davon? Welche inneren Glaubenssätze, welche inneren Grundstrukturierungen erlauben dir das nicht? Weil das ist jetzt das, was es braucht, damit unter anderem wieder sowas geschaffen werden kann, wie sich wirklich Zeit zu nehmen, um jetzt auch in den Trauerprozess einzusteigen, um in den Verarbeitungsprozess einzutreten, um Therapie zu machen, um Frauenkreise zu besuchen, um Sport zu machen und so weiter. Das brauchst du jetzt, Punkt aus. Und dafür brauchst du ein entsprechendes Netz, damit du durch diesen Lebensumstand nicht komplett ausbrennst. Also Raum für Gefühle, Zeit für dich und deine Körperlichkeit, dass es dir gut geht in deinem System, in deinem Körper, sind jetzt existenziell. Und da dürfen wir auch über den Tellerrand hinaus gucken, wenn finanzielle Mittel knapp sind und so weiter. Es gibt immer irgendeine Freundin oder eine Nachbarin, die eine Bereitschaft hat, dir dein Kind für eine Stunde abzunehmen, wenn du dafür am Abend Spaghetti Bolo für alle kochst. Also da wirklich den Mut aufzubringen, sich zu zeigen, finde ich exorbitant wichtig. Und unabhängig davon ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in meinem familientherapeutischen Konzept die Selbstbeziehung, nämlich dass es gar nicht mal unbedingt darum geht, dass wir uns jetzt irgendwie super viel Zeit für fancy Self-Care-Aktionen freiräumen müssen. 90 Minuten Yoga sind schön und nett und damit sollten wir auch unbedingt weitermachen. Das ist gut, aber meines Erachtens braucht es vor allem für Alleinerziehende im Alltag nochmal eine Schicht tiefer, einen Aspekt der positiven Selbstzuwendung. Und das beginnt da damit, dass wir wieder ein feineres Gefühl dafür entwickeln, wie es uns, wie du gerade schon gesagt hast, ne, wie es uns überhaupt geht, wie wir eigentlich gerade dastehen, um diesen Moment wieder mitzubekommen, an dem wir kippen. Also an dem zum Beispiel die Kraftreserven beginnen zu schwinden oder die Anspannung beginnt sich aufzubauen. Den Punkt spüren super viele entweder überhaupt gar nicht oder sie bekommen ihn schon mit, gehen aber halt einfach drüber hinweg und tun weiter mehr desselben. Und das hat super häufig etwas mit Selbstwert zu tun. Und schon auch aufgrund, na, wie du schon gesagt hast, die gesellschaftlichen, soziokulturellen Strukturen, in denen wir einfach sozialisiert sind. Das hat uns ja niemand beigebracht, ja, zu sagen so, hey, du bist wichtig, hör auf dich, fühl mal in dich rein. So sind wir nicht sozialisiert und deswegen müssen wir das tatsächlich ganz, ganz häufig wie von der Pike auf nochmal lernen. Und jetzt sehe ich schon auf deine Frage, ja, aber wie geht auf deinen Lippen die Frage, wie denn, Nina? Eine meiner Lieblingsgrundübungen da dafür ist, dass ich tatsächlich meinen Mamas, such dir ein körperliches Grundbedürfnis aus. Also Durst, Harndrang, Kälte, Wärme oder Müdigkeit, kritisch, aber kann man potenziell machen. Ja? Nimm eins von den vieren deswegen, weil wir die meistens relativ gut mitbekommen und schon auch, weil alle über zwei es relativ gut nachvollziehen können, wenn du diesen Grundbedürfnis nachgehen möchtest. Und deswegen übt es sich damit relativ niedrigschwellig, zu sagen, okay, ich übe mich jetzt mal da drin einzuchecken, so hey, wann beginnt meine Kehle trocken zu werden? Wann fangen meine Fußspitzen an, so ein bisschen kühl zu werden, das wahrzunehmen und dann sich auch wirklich zu disziplinieren, in dem Moment stehen zu bleiben und dir Wollsocken zu holen oder ein Glas Wasser einzuschenken. Und das ist so ein schöner erster Schritt, wieder in diese feinere Selbstwahrnehmung zu kommen. Ja, und dann, klar, braucht es schon auch nochmal Strukturen, um mit dem Kind ins Gespräch zu gehen. Ganz wie du schon gesagt hast, ne, Kinder kriegen das ja auch mit. Kinder sind super häufig Symptomträger. Nicht selten kriege ich das mit, dass Kinder nach solchen Trennungssituationen externalisierende Tendenzen haben, also einfach sehr aggressiv sind und oder nochmal sehr ängstlich werden, anhänglich sind, ganz, ganz, ganz viel Mama brauchen. Was uns natürlich zusätzlich bindet, was nochmal unterstreicht, wie wichtig Ersteres ist. Und auch hier sich gegebenenfalls Unterstützung zu holen. Ich weiß, Therapieplätze sind rar für Kinder, aber es muss auch nicht immer zwangsläufig gleich Therapie sein. Manchmal reicht es auch, wenn das Kind einen netten Onkel hat, mit dem es vielleicht einfach eine Runde kicken gehen kann, um so ein bisschen Dampf rauszulassen, während du Zeit für dich einräumen kannst. Also auch dafür das Kind sich stützende Beine hinzuzuziehen, ist sehr wichtig.
Genau, ich glaube, Kinder, die jetzt, also bei meinem Sohn war es jetzt ja so, der war so klein, der hat das jetzt nicht so richtig mitbekommen mit der Trennung, aber bei Kindern, die jetzt, ich sag mal, ab 1, 1,5, 2, die das auf jeden Fall schon dann schnallen und auch schon mit dem anderen Elternteil zusammen gewohnt haben, da dann ja auch schon eine andere Bindung besteht, als wie das jetzt ist, wenn du dich jetzt kurz nach der Geburt trennst, ist das ja auch schon ein richtiger Verlust in dem Sinne, wo die dann wirklich auch dran zu knabbern haben. Und ich verstehe es auch, wie herausfordernd das dann für eine Mutter ist, die aber vielleicht gerade selber auch mit einem Verlust kämpft, weil sie hat auch eine Trennung hinter sich, die ihr jetzt vielleicht auch alles andere als leicht fällt, ne? Gleichzeitig da irgendwie als Mutter authentisch zu bleiben und nicht immer zu sagen, nee, nee, mir geht's gut, mir geht's schon gut, so nach dem Motto. Aber das Kind auch nicht zusätzlich belasten zu wollen, kann auch ein ganz schöner Balanceakt sein. Hast du da Erfahrung in der Beratung zu?
Ja, ich appelliere da stark dafür, authentisch zu sein, weil Kinder sind so feinfühlig. Die kriegen ganz genau mit, wenn was nicht stimmt. Und übrigens auch Säuglinge, die eigentlich noch sehr viel mehr, weil die noch so krass symbiotisch sind mit der Mutter. Und ich persönlich finde es gar keine gute Idee, einem Kind zu sagen, nee, nee, ist alles in Ordnung, mir geht's gut, obwohl es dich innerlich gerade zerfetzt. Tatsächlich ist es für Kinder meines Erachtens sehr viel belastender, weil sie eine widersprüchliche Information haben. Das eine ist, was sie fühlen, mitkriegen auf der Frequenzebene, und das andere ist die Information, die sie kognitiv erhalten, und dadurch entsteht ein intrapsychischer Spannungszustand, der für dein Kind potenziell schädlicher ist, wie wenn du ihm oder ihr aus einer gesunden Erwachsenenfrequenz heraus sagst, ja, ich habe gerade ganz viel Druck in meinem Herzen und ich habe gerade ganz viel damit zu arbeiten, mich gut damit zu halten. Und das ist jetzt der wichtige Nebensatz, der da dran gehängt werden muss, und das ist meine Aufgabe, das zu tun, Parentifizierung vorzubeugen und dem Kind nicht die Idee einzutrichtern, dass es sich jetzt um Mama kümmern muss oder dass es jetzt besonders nett sein muss, damit es der Mama nicht noch schlechter geht, weil das ist das, was leider sehr, sehr häufig und schnell passiert. Sondern hier kristallklar in die Verantwortung zu treten und zu sagen, das ist mein Gefühl und ich kümmere mich darum. Musst dir keine Sorgen machen, ich kriege das gut hin, ich schaffe das, ich bin stark, ich nehme mir den Raum da dafür, und alles, was ich von dir will und von dir brauche, ist, dass du einfach weiter Kind bist, bitte, mein Schatz, dass du spielst, dass du lachst, dass du glücklich bist, und darum kümmere ich mich, dass es dir gut geht. Also da ganz klare Rollenzuweisung auch vorzunehmen.
Und das ist auch, finde ich, gleichzeitig auch heilsam für einen selbst, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man dann selber anfängt zu benennen, wie es einem geht und was in einem vorgeht, ne, auch wenn man gerade so merkt, boah, ich merke gerade, ich bin richtig gestresst, mir ist gerade irgendwie alles zu viel, ne, und man fängt das einfach an zu benennen und zu sagen ne, alles gut, ich kümmere mich jetzt darum, ich muss mich gerade nur mal sortieren, gib mir kurz einen Moment oder so, dann geht es mir schon direkt besser, weil ich fühle mich ja auch durch mich gesehen. Also, weil ich habe ja benannt, wie es mir geht. Das heißt, ich habe mich ja selbst validiert in dem Moment. Und das ist auch wenn man sich manchmal vielleicht am Anfang doof vorkommt, wenn man das so laut sagt, aber das ist am Ende Übung. Und meine Erfahrung ist, die Kinder nehmen sich dadurch extrem viel mit.
Das ist vor allem, also es ist eine richtig gute Idee und tatsächlich auch eine der Strategien, die unter anderem in Ausbildungseinheiten vom FBI Elite-Training vorgenommen wird, wenn die darin gebrieft werden, wie die hochemotionale Situation wieder runterkochen können. Die haben ja bei Geiselnahmen und Entführungen und so weiter, stehen die ja vor der Herausforderung, dass die hochemotionalisierte Person irgendwie runterkochen müssen und vor allem auch, dass sie ihre eigenen Anspannungsfrequenzen runterregulieren müssen. Und die Top-Technik da dafür ist tatsächlich, wie du es gerade benannt hast, also das Fachbegriff dafür ist Mentalisierung. Also, dass wir emotional mentalisieren, dass wir beschreiben und sie rational einbetten, was passiert gerade wo in meinem System, weil wir dadurch automatisch in eine gewisse Distanz kommen zu dem emotionalen Erleben, und das tunt uns runter. Deswegen ist es definitiv eine richtig gute Idee.
Ja, und die Kinder lernen am Modell, ne? Die Kinder lernen das auch irgendwann und können das auch richtig gut benennen, womit du ihm dann auch wieder hilfst, ne?
Ja.
Mit seinen Gefühlen auch umzugehen.
Es war so einer der Sternstunden, wo ich mir gedacht habe, so, okay, geil, der ganze Scheiß bringt am Ende doch irgendwie was. Als meine mittlerweile Teenage-Tochter dann irgendwann zu mir kam und vor mir stand und gesagt hat so, Mama, ich weiß überhaupt gar nicht, was mit mir los ist. Ich habe irgendwie so ganz viel Grummeln im Bauch und ich bin total schlecht gelaunt, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wieso. Und ich stand so vor ihr und ich war so stolz, weil ich dieses Ding hatte von so, boah, wie geil, dass du das so benennen kannst und dass du das so ausdrücken kannst. Du bist gerade so überwältigt von Hormonchaos und du kannst es in Worte fassen. Ja. Halleluja! Also was für eine geile Kompetenz. Also ich konnte das in dem Alter noch nicht. Man kann das jetzt langsam mit Ende 30 kriege ich es ganz gut hin, aber
das ist mega. Das könnte mein Sohn, der kann das schon mit 4. Also das ist, und da, wie du sagst, das sind diese klitzekleinen Momente, wo man merkt, ich habe es doch nicht komplett verkackt. Weil man ja schon so, ich kenne das ja auch, ich habe ja auch als Frühpädagogin so krasse Ansprüche. Ich habe meine Bachelor-These über pränatale Traumata geschrieben und dann hatte ich so viel Stress in der Schwangerschaft und war so, fuck. Ich weiß doch, was das Kind hier alles mitbekommt und habe mich selber so massiv unter Druck gesetzt. Bei so vielen Sachen habe ich gedacht, okay, vergiss es. Und dann gibt es diese Momente, wo du merkst, boah, krass, es ist was hängen geblieben, der kann das richtig gut. Ja, da kann man dann auch mal stolz auf sich sein.
Absolutely, also unbedingt.
Aber da bestätigt ja auch wieder, du musst als Eltern nur hinreichend gut sein. Hab nur eine Schulnote 4 und die Kinder schaffen es unbeschadet. Du musst nicht in allem perfekt sein. Ne, ich glaube, das ist so.
Ja. Das sind halt immer so Sachen, die sind total gut gemeint und die klingen auch logisch. Und ich glaube, alle von uns würden das unterschreiben. Mhm. Aber die große Herausforderung besteht ja darin, das wirklich auch zu fühlen in einem Moment des Scheiterns.
Mhm. Ja.
Und das ist halt häufig diese Diskrepanz, mit der ich zumindest ganz, ganz lange konfrontiert war und mit der viele Eltern, die bei uns auf dem Campus unterwegs sind, konfrontiert sind, ja, ganz genau zu wissen, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin gut so, wie ich bin, aber halt das in diesen Situationen einfach nicht zu fühlen und das ist häufig so eine beißende, nagende Kluft zwischen Verstand und Herz, die wir häufig erstmal überbrücken müssen. Ja.
Ich glaube, das ist am Ende auch immer Prozess und Arbeit, weil das ist ja, also, ne, wie du sagst, wo du jetzt gesagt hast, auch mit Ende 30 bist du langsam an einem Punkt, wo du das kannst, ja. Wenn man überlegt, dass man 30 oder mehr Jahre, je nachdem, wann du jetzt Mutter geworden bist, da so blinde Flecken von dir waren und du da gefühlt nichts getan hast und dann plötzlich kommt ein Kind und innerhalb von ein paar Jahren fängst du hier an, irgendwie dein ganzes System auf den Kopf zu stellen und dich zu hinterfragen und dir bewusster zu werden und dir zu arbeiten. Also da muss man auch mal, glaube ich, ist es wichtig, zwischendurch für sich zu reflektieren, gerade als Elternteil, boah, wie habe ich mich eigentlich im letzten Jahr oder die letzten 2, 3 Jahre verändert? Was habe ich denn alles schon geschafft? Weil ich glaube, manchmal kommt es uns so vor, als hätten wir so wenig Erfolge oder nur so Mini-Erfolge. Aber wenn du es mal auf längere Sicht betrachtest, glaube ich, hat jeder von uns schon eine ganz schöne Entwicklung hinter sich gebracht.
Voll.
Also jeder, der hier zuhört, garantiert. Ja,
ja, aber auch hier, ne? Also hier clashen wir wieder an so intrapsychische Grundstrukturen, die uns das einfach so extrem schwer machen. Das soll nicht heißen, dass wir das nicht trotzdem hinbekommen können, sondern also das nochmal unterstrichen einfach auch noch, also beziehungsweise nochmal betont, um auch nochmal mehr an die Milde an uns zu appellieren. Wir haben einfach die neurophysiologischen Grundlagen nicht dazu. Unser Gehirn funktioniert so nicht. Ja, unser Gehirn ist so ausgerichtet, negative Dinge überzubetonen. Es ist einfach evolutionspsychologisch ist das so. Ja. Und dann tatsächlich auch hier nochmal dieser Aspekt von Erfolge anzuerkennen und sich wirklich selbst zu würdigen und zu wertschätzen für das, was du erreicht hast, ist häufig auch so eine innerpsychische Blockade, die viele von uns haben. Ja, Eigenlob stinkt und so weiter, so sind wir ja alle irgendwie groß geworden. Also niemand von uns hat das beigebracht bekommen, dass wir uns selbst toll finden dürfen, dass wir uns feiern dürfen für das, was wir erreichen. Und auch das einfach nochmal, um milde und nachsichtig mit sich selbst zu sein, wie du schon gesagt hast, es darf sich, wie bestimmt schon 1000-fach zitierte Gleichnis vom Trampelpfad und der Autobahn, aber das Bild beschreibt es halt einfach sehr, sehr gut, ne, dass neue Wege Zeit brauchen. Ich habe neulich eine spannende Zahl dazu gehört, für Kinder allerdings, aber ich denke, wir können das auch gut auf Erwachsene übertragen, dass neue Gedanken 500 Mal wiederholt werden müssen bei Kindern, bevor sie sich als waschechte Alternative etablieren.
Hm. Ja, das kommt, glaube ich, bestimmt hin.
Bei uns Erwachsenen ist es wahrscheinlich noch mehr, weil wir schon zu verkorkst sind mit den ganzen negativen Gedanken über uns selbst. Aber schon ein Ding. Ja. Ne? Also jetzt gerade auch, wenn du jetzt nochmal vielleicht auf Trennungssituationen das zu übertragen, wenn du deinem Kind eintrichtern möchtest von so, hey, dich trifft keine Schuld. Oder Mama und Papa haben dich beide lieb. Ja? Mhm. Du bist sicher und so weiter. Also wie häufig wir das einfach auch wiederholen müssen, dass es bei unserem Kind auch wirklich ankommt.
Ja, ja. Kleiner Tipp für alle, die einen Toni, also viele haben eine Toni-Box zu Hause und es gibt ja diese Kreativ-Tonis zum Selbstaufnehmen. Ne? Ich habe für meinen Sohn wie so eine Mini-Kurz-Gute-Nacht-Geschichte ihm aufgenommen von zwei Bären, in dem ich ganz viele positive Affirmationen verpackt habe, die ich ihm dann so mitgebe.
Kannst du uns das als Audiodatei in den Shownotes nicht zur Verfügung stellen, Yvonne?
Gut, das ist jetzt eine personalisierte Gute-Nacht-Geschichte. Ich müsste sie dann ein bisschen anonymisieren. Aber
wäre doch ein guter Liedmagnet, Yvonne. Das solltest du nochmal überlegen.
Ja, genau. Ich bin mir sicher, das ist für viele interessant. Aber ich glaube, dieses machen ja schon auch viele nochmal dieses vorm zu Bett gehen, ne, nochmal irgendwie miteinander reden oder auch mit dem Kind mal so, was war heute toll, nochmal so reflektieren und da auch so ein bisschen positives Mindset pflanzen. Das gab es bei uns damals ja alle, bei den meisten, denke ich, haben das nicht erlebt. Ich glaube, heute sind da viele schon anders und ich glaube, dass unsere Kinder da schon heute oft ein bisschen anders aufwachsen als wir damals. Ja, wenn wir jetzt nochmal speziell auf das Thema Trennung eingehen, ist es ja so, ich weiß, dass auch viele Mütter mir zuhören, die sich auch in so hochstrittigen Trennungssituationen befinden. Und da ist ja auch häufig dieses Loyalitätskonflikt-Thema ein Thema. Also heißt, dieses Gefühl, dass das Kind dann vielleicht auch bei dem einen Elternteil das sagt, beim anderen das, irgendwie das Kind will beiden gefallen, fühlt sich ein bisschen zerrissen zwischen den Stühlen, zwischen den Eltern, gibt es keine gute Kommunikation. Ja, besonders fürs Kind schwierig und da fragen sich oder da bekomme ich auch oft die Frage von Müttern, wie kann ich hierbei mein Kind unterstützen? Und ich glaube, das sind am Ende zwei Fragen. Zum einen ist es die Sorge, woher weiß ich jetzt, wie es meinem Kind so wirklich geht, weil es besteht ja kein Kontakt zum anderen Elternteil und irgendwie weiß ich nicht, ob das mein Kind mir jetzt nur bestimmte Sachen irgendwie erzählt, weil es das denkt, dass ich das hören will. Oder also geht es wirklich darum, dass mein Kind eine Not hat und wenn ja, wie erkenne ich das und wie kann ich meinem Kind hierbei helfen? Verstehst du, wie ich das meine?
Ich denke ja. Also zu erkennen, ob dein Kind eine Not hat, da bist du als Mama am allerbesten da darin, weil du Abweichungen an seinem Verhalten und an seinem Wesen feststellen wirst, wenn es wirklich, also ich sage es mal Richtung, also wirklich ernsthafte innerpsychische Konflikte geht. In der Psychopathologie gehen wir so ein Stück weit davon aus, dass es zum Beispiel Einknicke in der Persönlichkeit gibt. Das heißt, dass Dinge, wenn es immer ein total extrovertiertes Kind war und ganz viel gespielt hat und auf einmal wird das Kind rückzügig, sowas fällt dir als Mama als allererstes auf. Mhm. Und wenn auch Dinge, die früher eigentlich Freude bereitet haben und wichtige Ressourcen waren, auf einmal nicht mehr möglich sind, auch das ist so ein Warnsignal, dass man ernst nehmen sollte als Mutter und auch äußere Hinweisreize für uns PsychotherapeutInnen zu merken, okay, hier scheint wirklich irgendwas im Argen zu sein. Erfahrungsgemäß haben Mütter da aber sehr, sehr feine oder Eltern haben da sehr feine Rezeptoren und Sensoren und kriegen das meist, haben da meistens auch eine gute Intuition und ich denke, darauf dürfen wir hören. Und um Loyalitätskonflikte vorzubeugen, ist, denke ich, das wichtigste und langfristigste Investment, was wir tätigen können, in eine radikale Selbstverantwortung zu treten und unserem Kind das immer wieder vorzuleben, dass wir uns verantwortlich fühlen für das, wie es uns geht, wie wir vorhin auch schon kurz skizziert hatten, sich lieber authentisch zu zeigen und zu sagen, und das ist aber mein Thema und ich kann damit umgehen. Und auch wenn mal sowas ist, wie wenn das Kind gerade zum Beispiel eine ganz große Not hat, ja, und du merkst, du siehst, okay, fuck, ich habe das Gefühl, ich kann es gerade überhaupt gar nicht halten, das macht gerade ganz viel mit mir. Auch hier das liebe Kind gerecht auszusprechen und zu adressieren, so, ich merke, das macht gerade noch ganz viel mit mir. Und ich darf da nochmal kurz überlegen, wie ich mich da innerlich gut aufstellen kann, damit ich dir da richtig gut bei helfen kann, da durchzugehen. Also auch so etwas zu benennen und sich dem Kind zu zeigen und zeitgleich aber die Verantwortung radikal zu sich zu holen, ist, denke ich, hier der allerwichtigste Aspekt.
Ja. Ja, ich glaube, es ist einfach da extrem schwierig, manchmal in diesen Trennungen, wenn es dann so ist, dass jetzt sich die Eltern überhaupt nicht gut verstehen und vielleicht da wirklich auch es einfach keine Kommunikation, das heißt nur sogenannte parallele Elternschaft gibt, also kein richtiger Austausch untereinander, dass das Kind das natürlich ja schon auch mitbekommt. Also selbst wenn es da keine Streitereien gibt oder irgendwas,
ja,
aber das Kind spürt natürlich, okay, Mama und Papa, die wollen hier offensichtlich gar nichts miteinander zu tun haben. Also da macht man dem Kind ja nichts vor. Wie könnte ich als Elternteil da auch kindgerecht mit meinem Kind drüber sprechen, sodass es das merkt, okay, du, das hat hier nichts mit dir zu tun, aber es ist gerade zwischen uns nun mal so, wie es ist.
Ich würde es relativ simpel und radikal ehrlich runterbrechen. Also zu sagen so, hey, weißt du, ich habe mir das auch alles anders ausgemalt und wenn ich es mir hätte wünschen können, dann wäre das mit mir und deinem Papa anders gelaufen. Und ich kann auch sehen, dass wir da gerade eine extrem harte Zeit miteinander durchmachen und wir gerade beide extrem viel zu tun haben mit dem, was da zwischen uns passiert. Das muss man gar nicht schönreden, das ist gerade da. Und zeitgleich möchte ich, dass du weißt, dass das vollkommen losgelöst ist von dem, wie wir für dich da sein möchten. Und dass das für mich gesprochen, und ich denke, ich bin da auch im Sinne deines Vaters unterwegs, zu sagen, dass dein Wohlergehen für uns das Allerwichtigste ist und dass wir uns darum verlässlich kümmern werden, dass du dir darum keine Sorge machen musst. So würde ich das in etwa formulieren.
Wie siehst du das bei relativ kleinen Kindern? Also
genau so, nur dass wir noch einfachere Worte verwenden müssen. Aber ich bin davon überzeugt, dass sogar schon, also selbst die Allerkleinsten, auch wenn dein Baby vielleicht noch gar keine Worte hat, die es verstehen kann, dass es die Frequenzen dessen trotzdem spürt und dass wir trotzdem mit ihnen reden können. Also ich habe das gemacht mit meiner Tochter, ja. Auch wenn sie vielleicht noch nicht alle Worte genau einbetten konnte. Aber ich denke, was am Ende viel spielentscheidender ist, ist die Frequenz und das kommt an.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was einfach oft so ein Schmerz ist bei vielen, was ich so mitbekomme, auch im Kontakt und Austausch. Es ist dann oft bei kleinen Kindern eben so, dass die dann irgendwie eine Phase haben, die dann oder auch lange Zeit es so geht, dass die Kinder dann sagen, wir gar nicht zum anderen Elternteil möchten. Warum auch immer, möglicherweise, weil sie sich irgendwie nicht wohlfühlen mit oder sie merken, ah, hier herrscht dicke Luft oder sie merken, ah, der eine ist dem anderen nicht wohlgesonnen, woran es jetzt auch immer liegt. Aber das begegnet mir ganz oft und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Und da als hauptbetreuender Elternteil nehmen wir es in dem Fall die Mutter, weil es sehr oft die Mutter ist, das Kind dann immer wieder zu motivieren, dann doch in den Umgangskontakt zu gehen, obwohl das Kind offensichtlich äußert, nein, ich will das nicht. Jetzt ist die Sorge, und das kann ich total nachvollziehen, was viele haben, ich übergehe doch voll dieses Nein von meinem Kind. Und mein Kind drückt doch hier gerade sein Gefühl und sein Bedürfnis aus und mein Kind sagt mir was und ich übergehe seine Selbstwirksamkeit. Kann ich absolut nachvollziehen. Schlimm ist jetzt in diesem Kontext, haben wir manchmal keine andere Wahl, weil ist so, muss. Der andere hat sein Umgangsrecht und teilweise ist das gerichtlich beschlossen und da gibt es nicht viel Flexibilität.
Ja, also bei wirklich vollem Mitgefühl und Verständnis für diese Situation. Aber ich sag mal, dieser Umstand, den hast du in anderen Kontexten auch als Nicht-Alleinerziehende mitunter auch. Also wenn du berufstätig bist oder wenn beide berufstätig sind und dein Kind gerade nicht in die Kita möchte, dann kommuniziert es seine Grenze auch, aber die äußeren Umstände zwingen dich manchmal einfach mitunter in Strukturen rein. Und das ist einfach die Zeit, in der wir heute leben. Ja, und das ist auch jetzt nichts, woran Kinder automatisch zerbrechen. Die sind häufig sehr viel resilienter, als wir denken. Ja? Und dass es vielmehr darum geht, dass wir diese Herausforderung, vor denen wir jetzt mit ihnen stehen, gut begleiten. Und sei es jetzt bei dem, mein Kind möchte nicht in die Kita, ich muss aber arbeiten Beispiel, oder bei dem, mein Kind sagt, er möchte nicht zum Vater, aber ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, da jetzt die Übergabe zu gestalten. Ich würde in beiden Fällen zweierlei tun, nämlich in allererster Instanz gemeinsam mit meinem Kind versuchen rauszufinden, was es schwer macht. Und da machen wir häufig den Fehler, gerade als Frauen, dass wir das so machen, wie das für uns gut funktioniert, nämlich wir setzen uns hin und reden. Und das funktioniert bei Kindern in den allerseltensten Fällen. Wir brauchen da häufig andere Zugänge. Spielerisch, künstlerisch, über Bewegung. Ja, dass wir den Kindern zum Beispiel die Möglichkeit geben, über ein Bild oder über ein Spiel oder über ein Musikinstrument auszudrücken, wie fühlt sich das an, bei Papa zu sein, um erstmal ein Bild davon zu bekommen, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, wie geht's dir da eigentlich, was führt da dazu, was können wir tun, was können wir gemeinsam tun, dass es dort besser wird. Und dann würde ich immer versuchen, egal wie verfahren die Situation ist, aber ich als Nina würde nicht locker lassen, mich mit diesem Typen an den Tisch zu setzen und in ein einheitliches Wording zu finden. Nicht zuletzt deswegen, weil das einfach nachweislich die wichtigste Grundvoraussetzung dafür ist, dass eine Trennung keine langfristigen psychischen Folgen für Kinder hat. Das ist nämlich das Ausmaß, wie gut sich die getrennten Eltern jeweils auf die Kette bekommen. Und deswegen würde ich an dieser Stelle nicht locker lassen, sei es mit Mediatoren oder mit Therapeuten oder was auch immer er dann irgendwie braucht, um sich dazu motiviert zu fühlen. Aber ich würde an dem seiner Türe stehen und sagen, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir müssen Lösungen finden. Das ist in deinem Sinne, dass es deinem Kind gut geht. Da sind wir uns einig. Oder das ist unser gemeinsames Interesse, dass es unserem Kind gut geht. Bin ich da? Bin ich in dieser Annahme richtig? Ja, und deswegen setze ich das voraus, dass wir beide jetzt gemeinsam nach Lösungen finden, dass das auch gewährleistet ist. Ich bin offen für alles, was du vorschlägst, aber ich muss was passieren. Ich würde mich nicht abwimmeln lassen. Ich würde mich nicht abwimmeln lassen und so lange Mediation, Therapie, was auch immer machen, bis wir Lösungen gefunden haben.
Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall das Optimal, ne? Dass das funktioniert. Du bietest ja auch etwas an für Familien generell, also für Eltern, für Mütter, für Väter. Erzähl doch mal, in welchem Rahmen man von dir begleitet werden kann, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde gern mit dir zusammenarbeiten.
Voll gerne. Wir haben den Campus, der ist für Eltern. Da bin ich und mein Team am Start für Eltern, die sich ihren Familienthemen widmen möchten, alleinerziehende Paare, alle willkommen. Und wir bilden auch aus. Also wir haben eine Ausbildung zur psychologischen Familienberaterin am Start. Das heißt, wenn man Lust hat, sich da auch fachlich weiterzuentwickeln, haben wir, gerade ist die Ausbildung schon am Laufen, aber spätestens ab Mai 2026 gibt es da auch wieder Möglichkeiten einzusteigen.
Schön. Nina, vielen Dank. Ich stelle am Ende noch eine allerletzte Frage. Und zwar stelle ich mir immer vor, jetzt hört hier gerade eine alleinerziehende Mama zu, die jetzt genau unserem Avatar hier entspricht, die sich vielleicht jetzt Gedanken macht, oh, begleite ich mein Kind richtig, mache ich alles gut genug, oh, ich bin manchmal so gestresst und ich habe so ein schlechtes Gewissen und vielleicht da so ganz viel ist, wo sie das Gefühl hat, dass sie da vielleicht was falsch macht oder nicht gut genug ist oder es irgendwie ihrem Kind schaden könnte und am Ende möchte sie es einfach gut machen und möchte auch, dass es ihr wieder gut geht. Welchen Rat würdest du ihr jetzt geben, wenn sie gerade zuhört?
Dass du dir erlauben darfst, die Tatsache zuzulassen, dass du allein aufgrund der Tatsache, dass du Yvonnes Podcast hörst und dich mit dieser Frage beschäftigst, wie du dein Kind gut begleiten kannst, wie du dich selbst stärken kannst und so weiter, meines Erachtens schon längst die allerbeste Mutter für dein Kind bist, die es auf dieser Welt gibt. Und das darfst du einmal runterlaufen lassen, wie Öl. Ich weiß, es ist schwer für den Verstand zu verstehen, aber vielleicht geht dein Herz in Resonanz und das einfach mal für 2-3 Herzschläge lang durchsickern zu lassen und dir die Erlaubnis zu geben, dich in diesem Wissen zu baden, ist mein ganz, ganz herzlichster Wunsch für dich. Du leistest Großartiges und bist für mich eine Heldin dieser Nation und hast nichts anderes als Dankbarkeit und Wertschätzung dafür verdient.
Danke, liebe Nina, das waren sehr schöne Worte. Zum Schluss vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich werde alles in Shownotes verlinken, deine Website, Instagram und überall, wo man dich finden kann. Und ja, danke, dass du heute mein Gast warst und ich wünsche dir einen schönen Tag.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch fürs Zuhören. Bis ganz bald mal wieder.
Gerne. Ciao.
Ciao.
Willkommen zurück aus diesem Gespräch. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du hast dir den ein oder anderen Impuls mitnehmen können. Wenn du mehr über Nina erfahren willst, habe ich dir alle relevanten Infos in den Shownotes verlinkt. Mich findest du auch auf Instagram unter @elefantenreise. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast hier bewertest, wenn du ihn teilst, wenn du ihn kommentierst, denn das hilft mir einfach noch so, so viel mehr, Mamas zu erreichen. Ich danke dir, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.